im Pastorenberuf noch beschäftigt, auch im ambulant betreuten Wohnen, der Diakonie. Und habe da mit Klienten zu tun, die gerade im Bereich der Suchtproblematik halt in ihrem Leben viel mit zu tun haben. Und als ich neulich dann so einen Klienten im Lukas-Krankenhaus, der hat sich da gerade selber eingewiesen, ins Lukas-Krankenhaus, als ich jemanden dort besuchte, da kam er mir schon an der Pforte entgegen unten und sagte, komm doch mit rüber zum Raucherpavillon. Ich würde gerne noch zwei durchziehen, bis wir dann nachher nach oben gehen und dann können wir noch reden miteinander und so. Jetzt gehört es nicht unbedingt zu meinen Lieblingsbeschäftigungen im Raucherpavillon, daneben zu stehen und ja, vor allen Dingen dann so passiv mitzurauchen, nicht wahr? Das kennen ja einige, denke ich, von uns auch. Aber was willst du machen? Dienst ist Dienst, also da musst du ja dann irgendwie auch mit dazu. Also ging ich mit, stellte mich in Eingang dieses, ich weiß nicht, wer den kennt, am Lukas-Krankenhaus. So ein Pavillon steht auf der anderen Seite des Parkplatzes und es sind nur oben so ein paar Lüftungsschlitze, aber ansonsten sitzen dann die etwas Abhängigen da und rauchen. Und der war auch gut gefüllt. Also da waren eine Menge Leute auch, die dann dort drin waren. Und ja, ich habe mich dann so ein bisschen an den Eingang gestellt, um immer wieder ein bisschen Luft zu kriegen. So. Das ging auch alles noch. Aber was mich dann echt richtig mitgenommen hat, das waren so diese Gespräche, die ich in der sogenannten Raucherpause dann mitbekommen habe. Was kam da nicht alles für Themen dran? Es ging um Heizkostenabrechnungen, um Handyverträge, um ja, Corona auch noch so ein bisschen, aber das ist schon ziemlich am Abflauen. Dann ging es um die da oben, den unmöglichen Chef, die Politiker, und zwar die Linken, aber auch die Rechten, eigentlich auch alle dazwischen. Und das wichtigste Leitmotiv eigentlich, was ich so herausgehört habe in all diesen Gesprächen, die da waren, war, alles wird teurer. Wer soll das noch alles bezahlen? Von Katzenstreu über Benzin, über die Pommesbude. Und dann kam das Erdbeben in der Türkei. Dann kam die Flüchtlingskrise und natürlich der Krieg, von dem man hofft, dass er sich nicht ausweitet und so weiter. Also es war schon beeindruckend, was alles an Problemen in zwei Zigarettenlängen hineinpasste. Das haben die alles in dieser Zeit miteinander verhackstückelt. Und versteht mich nicht falsch, das sind ja alles wichtige Themen und vieles davon sind ja auch ganz ernstzunehmende Sorgen der Menschen in ihrem Alltag. Ich habe mich halt nur gefragt, ist das gut, das in so einer geballten Form miteinander, so in der Raucherpause, also in zwei Zigarettenlängen miteinander, so alles anzusprechen und so diese ganze Fülle auf sich wirken zu lassen? Ich habe mich gefragt, ist das so heilsam für eine niedergeschlagene Seele, die eigentlich ja ins Lukas-Krankenhaus sich einweisen lässt, damit sie ein bisschen aufatmen kann, damit sie ein bisschen mehr die Sonne wieder sehen kann. Und vor allen Dingen, es gab in all diesen Gesprächsthemen ja keine Auswege. Es war nirgendwo irgendwo ein aufmunterndes Wort mal dabei oder ein Happy End oder irgendwie so. Es wurde alles Negative gesagt und so stehen gelassen und so ging jeder mit seinem Päckchen und jetzt eben auch noch mit dem Päckchen der anderen, wenn er ihnen denn zugehört hat, wieder zurück auf sein Zimmer. Und ich habe hinterher meinen Klienten gefragt, das war jetzt die Pause? Da war doch nichts zum Aufatmen. Also weder für die Lunge, noch für die Seele. Da ist man hinterher ja schwermütiger als vorher. Und seine lapidare Antwort war, aber das ist ja nun mal die Wirklichkeit. So ist es doch. Und worüber soll man sich sonst unterhalten? Tja, worüber sollte man sich sonst unterhalten? Ich muss euch ehrlich gestehen, ich hatte dort am Eingang zum Raucherpavillon, wo ich immer wieder versucht habe, so ein bisschen frische Luft zu bekommen, ich hatte nicht den Mut, meine Bibel herauszuziehen und zu sagen, hey Leute, wie wär's? Wollen wir nicht mal was Aufbauendes hören? Wäre gut gewesen, oder? Aber ich glaube, das käme bei mir auch nicht so ganz authentisch rüber. Also ich, da müsste Gott sich wohl eher so einen Vollblut-Evangelisten suchen, der so in dieser Weise dann die Leute ansprechen kann und dann in den Raucherpavillon reingeht und man sagt, so Leute, ne, Jesus hat für euch hier eine Botschaft und die bringe ich euch jetzt mal. Ich habe es nicht geschafft. Das ist auch nicht so ganz meine Art. Aber heute Morgen ist es ja doch was anderes. Heute Morgen sitzen wir hier nicht im Raucherpavillon. Heute Morgen sind wir ja hier zum Gottesdienst zusammengekommen. Und hier könnte man ja schon mal drauf kommen, dass wir mal in die Bibel schauen und versuchen herauszufinden, was Gott denn sagt, wie wir uns in solchen Krisen verhalten sollen. Denn sehen wir, diese ganzen Themen, die dort miteinander besprochen wurden, die kennen wir doch auch alle oder zumindest fast alle. Wir leben ja auch in dieser Zeit, wir leben ja auch in dieser Welt und diese Dinge gehen ja auch nicht spurlos an uns vorüber. Und vieles von dem, was da nur kurz genannt wurde und was alles mal angesprochen wurde, das beschäftigt uns doch auch, das macht uns doch auch Angst. Wie kann uns denn unser Glaube aus unseren Krisen helfen? Wie kann denn dieser Blick auf Gott uns innere Ruhe schenken in unruhigen Zeiten? Und wir wollen uns, wie gesagt, diesen Text aus Psalm 115 einmal nochmal genauer anschauen. Jemand nannte diesen Text ein Psalm, der mich gelassen macht. Und wir gucken da einmal so auf diesen ersten Vers. Da heißt es, nicht uns, Herr, nicht uns, sondern dir steht Ehre zu für deine Gnade und Treue. Wenn wir uns fragen, was sind Gedanken, Wahrheiten aus der Bibel, die uns gerade jetzt, gerade angesichts unserer Weltlage zu einer inneren Gelassenheit führen können, dann gibt dieser Psalm hier eine erste wichtige Antwort und das ist die Ehre Gottes suchen. Das kann einen gelassen machen. Gottes Ehre suchen macht gelassen. Vielleicht leuchtet uns das nicht sofort ein und wir fragen uns, was hat denn das eine bitte mit dem anderen zu tun? So, warum sollte mir das in meinem Alltag Gelassenheit schenken, wenn ich Gottes Ehre suche? Wenn die Bedrohungen dieser Welt auf mich einstürmen und Sorgen mich bedrücken, dann habe ich doch als allerletztes eigentlich einen Kopf dafür, jetzt auch noch Gott zu ehren und ihm ein Loblied zu singen. Fühlt sich so alles ganz anders an. Oder auch wenn ich in meinem Alltag mit Terminen und Problemen irgendwie zugeschüttet bin und nicht weiß, wo mir der Kopf steht, dann kann es doch nicht sinnvoll sein, dass ich jetzt auch noch viel Zeit aufwende, um irgendwie Gott Ehre zu bringen, Gott ein Loblied zu singen. Das kann ich dann doch gar nicht ehrlich von Herzen tun. Ich sehe doch diese ganzen Dinge, die vor mir liegen, die gemacht werden müssen, die geschafft werden müssen. Das ist dann ja nur ein weiterer Termin. Oh, jetzt auch noch Gott loben. Na, das fühlt sich überhaupt nicht richtig an. Wisst ihr, ich glaube nicht, dass dieser Vers uns eine weitere Pflicht auferlegen will. So, zu allem, was du zu tun hast, musst du jetzt auch noch Gott loben. Ich glaube, der Vers möchte was ganz anderes. Ich glaube, der Text möchte so ein Stück unsere Prioritäten korrigieren. Unseren eigenen Blickwinkel verändern. Uns helfen in all unseren Alltagsgeschäften nicht so sehr auf uns zu sehen, sondern vielmehr auf unseren Gott. Nicht uns, Herr, nicht uns, sondern dir steht Ehre zu für deine Gnade und Treue. Merkt ihr diese Blickverschiebung, diese Perspektivenverschiebung? Dieser Vers möchte uns sozusagen, wenn ich in diesem Beispiel mal bleibe, herausheben aus einem Raucherpavillon. Wo wir so in dem Nebel unserer Sorgen sitzen, ne? Und sehen überhaupt nicht mehr groß nach draußen durch irgendwelche Lüftungsschlitze, sondern wir sehen nur uns und das, was uns umwabert. So diese ganze Schwierigkeit, die sich auf uns legt, die uns bestimmt. Ich glaube, dieser Vers möchte meinen Blick über das hinausheben, was ich aufgrund meines begrenzten Blickwinkels sehen kann. Der Vers möchte uns eine neue Weite zeigen. Eine Weite, an deren Horizont nicht wieder ich selber stehe, sondern Gott. Und wenn wir das so betrachten, dann merken wir schnell, dass die Bibel sehr recht hat in der Beurteilung unseres Lebens. Rührt so unsere Angst, unsere Hektik, unsere Nervosität, rührt das nicht oft genug eben genau daher, dass wir viel zu sehr immer nur bei uns selber sind. Ich versuche, die Probleme meines Lebens zu handeln. Da kommt wieder was Neues auf mich zu. Und ich gucke als erstes, was kann ich denn machen, um das irgendwie wie abzuwehren oder abzufedern. Und wenn ich schon nicht die großen Dinge verändern kann, wenn ich schon nicht den Krieg beenden kann, dann kreisen doch trotzdem meine Gedanken ständig darum, so, was denn noch alles kommen könnte, was denn passieren könnte. Vielleicht lege ich mir sogar einen Notvorrat an Essen an, damit ich für den Fall der Fälle gewappnet bin. Ein Notvorrat an Wasser zum Trinken. Das hört man ja, dass man das machen soll. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich habe solche Tendenzen bei mir auch selber festgestellt. Und das ist ja auch nicht doof. Das ist ja nicht blöd. Ich sage ja nicht, das wollen wir alles nicht machen. Das ist schon sinnvoll und schlau, auch dem zu folgen und das zu tun. Die Frage ist nur, wie viel Gedankenschmalz frisst das bei mir? Kriege ich irgendwann wieder den Absprung? Oder bin ich immer nur noch dabei? Was kann ich noch machen? Was kann ich noch tun, um mich abzusichern, um möglichst sicher zu sein in dieser unsicherer werdenden Weltlage? Schaffe ich irgendwann den Absprung nochmal von meinem Gedankenkarussell? Sonst rotiere ich immer schneller um die Krisenherde dieser Welt und versuche wenigstens im Kleinen, so in meinem Essensvorrat, in meinem Wasservorrat, so ein bisschen die Kontrolle zu behalten über das, was auf dieser Welt alles so schrecklich schief geht, damit wenigstens ich selber den Eindruck habe, dass ich noch so ein bisschen mein Leben in der Hand habe. Hat unsere fehlende Gelassenheit nicht oftmals damit zu tun, dass ich versuche, mein Leben, mein Schicksal, so gut es geht, noch selber in der Hand zu halten? Oder dass ich viel Mühe darauf verwende, wenigstens nach außen so zu tun? Wenn ich auch weiß, dass die Wirklichkeit anders aussieht in meinem Herzen, aber wenn ich doch wenigstens nach außen hin so tue, als ob ich noch irgendwie auch was noch selbst bestimmen kann in meinem Leben. Wisst ihr, vor diesem Hintergrund klingt dieser Vers plötzlich ganz anders, oder? Nicht uns, Herr, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre. Das zu beherzigen, das könnte für manch einen von uns Medizin sein, gesundmachend sein, eine Riesenbefreiung sein, Gott zu suchen, eben dadurch, ein Stück von mir loszuwerden, ein Stückchen meine Hand zu öffnen und zu sagen, ich muss nicht alles in der Hand haben. Ich muss nicht alles bestimmen. Ich bin überzeugt, wirklich gelassen, wirklich ruhig kann nur der werden, der hier in seinem Selbstbild seine Prioritäten von Gott neu ordnen lässt und es lernt, von sich weg hin auf Gott zu blicken und zu beten, Herr, nicht uns, nicht mir, sondern deinem Namen gib Ehre. Ich will nicht länger meine Ruhe darin suchen, dass ich Hauptsache alles in der Hand halte oder wenigstens so tue. Ich möchte meine Ruhe darin suchen und finden, dass du, mein Gott, Herr dieser Welt und ihrer Geschicke bist. Es soll in meinem Leben um dich gehen und um die Ehre deines Namens. Ich glaube, das kann wirklich Gelassenheit schenken. Wir gehen noch einen Schritt weiter. In Vers 3 wird es jetzt noch ein Stückchen deutlicher, was jetzt hier der Psalmist sagt. Es heißt jetzt hier, unser Gott ist im Himmel und er tut alles, was er will. Sehen wir, wenn der Psalmist uns jetzt hier aufgefordert hat, von uns weg auf Gott hin zu blicken, ihm, unserem Gott, alle Aufmerksamkeit und Ehre zu geben, dann hat er das ja nicht ohne Grund getan. Dann sagt er das ja nicht einfach nur so, sondern er weiß, wir setzen damit unser Vertrauen auf einen Herrn, dem alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist. Wir setzen unser Vertrauen auf einen Herrn, der komplett anders ist als wir Menschen. Komplett anders als alles, was wir kennen. Wir setzen nämlich damit unser Vertrauen auf einen Herrn, der vollkommen ist. Denk mal über diesen Gedanken nach. Unser Gott ist vollkommen. Was kennst du, was vollkommen ist? Nichts ist auf dieser Welt vollkommen. Wir selbst sind es nicht. Wir sind nicht vollkommen. Der Mensch, den wir lieben, ist nicht vollkommen. Menschen, die wir bewundern, machen Fehler. Menschen, die unsere Vorbilder sind, treten daneben. Diese Gemeinde ist nicht vollkommen. Unsere Gemeindeleitung ist nicht vollkommen. Und so schwer es euch zu glauben fällt, euer Pastor und eure Pastorin sind auch nicht vollkommen. Aber Gott ist das. Gott ist tatsächlich vollkommene Heiligkeit, so sagt es die Bibel. Vollkommene Reinheit. Niemals hat er auch nur eine Sünde getan. Caro erklärt uns das ja gerade in dieser großartigen Predigtreihe, so diesen Begriff der Sünde. Unser Gott ist so komplett anders als alles, was wir kennen. Er ist im Himmel und er tut, was er will. Das nächste, unser Gott ist sich selbst genug. Jetzt musst du gleich nochmal springen, genau. Nichts von dem, was wir kennen, kann alleine bestehen. Alles ist aufeinander bezogen. Das Land braucht das Wasser, der Sommer braucht den Winter, der Mann braucht die Frau, die Kinder brauchen die Eltern. Der Sender braucht den Empfänger und der Empfänger braucht den Sender. Sonst sind sie beide nutzlos. Nichts, was wir kennen, kann alleine für sich bestehen. Nur Gott kann es. Er ist vollkommen in sich selber. Er ist der dreimal eine Gott, der sich selbst genügt. Man spricht in der Theologie von der Allgenugsamkeit Gottes. Das bedeutet, Gott brauchte keine Menschen zur Gesellschaft. Ihm war nicht langweilig und er hat deswegen überlegt, machen wir uns mal irgendwie mal ein paar Leute, sodass man sich ein bisschen unterhalten kann. Er hätte uns dieses Leben nicht schenken müssen. Er hätte uns auch nicht von unserem verdorbenen, verkehrten Weg von ihm weg erlösen müssen. Er wäre auch ohne uns eine Ewigkeit lang sich selber vollkommen genug gewesen. Er hätte nichts weiter gebraucht. Er ist allgenugsam. Unser Gott ist im Himmel. Er kann tun, was er will. Unser Gott ist dabei auch, und das ist das Dritte, vollkommen unabhängig. Es gibt niemanden über ihn. Unser Gott braucht niemanden zu fragen, wenn er eine Sache schafft oder wenn er etwas anderes verwirft. Er muss keinem Rechenschaft darüber ablegen. Im Übrigen auch uns Menschen nicht. Das setzt uns auch in unserem Leben manchmal wieder zurück an die richtige Stelle. Auch wir haben ihm hier nicht zu sagen, was richtig ist und was falsch. Unser Gott ist komplett anders als wir Menschen, komplett anders als was wir sonst so kennen. Und so kann der Psalmist nichts anderes tun, als bewundernd vor diesem Gott stehen zu bleiben und auszurufen, unser Gott ist im Himmel und er tut alles, was er will. Gelassenheit ist hier unser Thema. Und hier sagt uns jetzt der Psalmist, einem solch großen Gott zu gehören, das kann einen wirklich gelassen machen. Uns gelingt doch längst nicht alles. Wie viel nehmen wir uns vor und denken so, das muss ich jetzt mal ändern und das müssen wir mal ganz, ganz anders machen. Und wie wenig setzen wir davon in die Tat um und wie wenig kommt oftmals am Ende dabei raus. Wie anders ist das bei Gott? Sein Herrschaftsbereich ist unbegrenzt. Was er will, das tut er. Er spricht, so geschieht's, er gebietet, so steht es da. Egal, was Politiker und Diktatoren und Engel oder sonst irgendwelche anderen Mächte sich auch ausdenken oder noch vorhaben, unser Gott kommt am Ende zu seinem Ziel. Mit dieser Welt, mit seiner Gemeinde, mit deinem Leben, und auch mit mir in meinem Leben. Er ist im Himmel und tut, was er will. Das kann einen wirklich gelassen machen. Ein letzter Schritt noch. In Vers 15 geht der Psalmist jetzt noch einen, wie ich finde, sehr wichtigen Schritt weiter und schreibt jetzt dort diesen wunderbaren Vers. Der Herr denkt an uns und segnet uns. Das ist nochmal ein ganz, ganz wichtiger Gedanke auf diesem Weg zur Gelassenheit. Ich denke, wir müssen uns das so vorstellen. Bis hierhin, so bis zum Vers 15, hat der Psalmist in seinem Lied so Gott in seiner Größe beschrieben, ja? Was er ist, was er kann, was er tut, was er macht. An dieser Stelle summiert er noch einmal die Aussagen, die er bis hierher gemacht hat, und er fragt sich mal ehrlich, was würde all das, was wir bisher gesagt haben, eigentlich nützen, einem Gott Ehre und Anerkennung zu bringen, der doch weit weg ist von mir und weit weg von mir auch bleibt? Was würde es nützen, wenn ich an einen Gott glaube, der groß ist, vollkommen, sich selbst genug, unabhängig, wenn ich nicht wüsste, dass er mich auch persönlich liebt, persönlich an mich denkt und mich kennt. Das wären doch alles nichts anderes als theologische Gedankenspielchen, wo ich so tiefgründig über Gottes Macht sinniere. Ja, da ist irgendwo so ein großer Gott und der kann das auch alles, wenn er will, aber letztlich ist und bleibt er weit weg von uns und wir wissen das alles nicht. Das hätte doch alles überhaupt nichts mit mir zu tun. Das hätte doch eigentlich gar keine Auswirkung wirklich auf mich und mein Leben. Wisst ihr, ich denke, dass manchmal, wenn ich mit Leuten spreche, die mir sagen, dass sie schon irgendwie an eine höhere Macht glauben. Ich spreche ja hier und da dann auch mit Leuten, gerade auch auf einer anderen Arbeit, mit meinen Klienten, auch mit Arbeitskollegen. Und dann sagen die, ja, du als Pastor ist ja auch so, hat vielleicht auch so seine Berechtigung. Ich kann da nicht so ganz mit, aber ich glaube schon an eine höhere Macht. Also ich glaube schon daran, dass es irgendwie was Höheres gibt. Und wenn ich irgendwie denke, so das müsste in meinem Leben mal passieren, so, das bestelle ich dann beim Universum. Habt ihr den Spruch schon mal gehört? Wer hat den schon mal gehört? Ich die alle nicht. Oh, in welchen Kreisen verkehre ich denn, sag mal? Das bestelle ich dann beim Universum. Und dann gucke ich, was passiert in meinem Leben, sowas. Ne, dann tritt irgendwas Gutes in mein Leben hinein und dann weiß ich, ach, siehst du, ne, die Vorsehung, das Universum, irgendjemand hat mich da gehört. Ich kann das nicht so ganz nachvollziehen. Ich glaube, diese Menschen könnten so diese Gedanken, die wir heute Morgen hatten, bis zu diesem Punkt auch ganz, ganz gut mitgehen. Aber unser Psalmist geht jetzt hier tatsächlich noch einen wesentlichen Schritt weiter. Er gibt uns diese weitere wichtige Wahrheit, diese großen Gedanken Gottes hineinsetzen in mein Leben. Dieses Riesenbild vom allgenugsamen Herrscher, ne? Der so weit weg ist von mir, der das jetzt klein bricht und sagt, und das hat mit dir zu tun. Mit dieser Macht, mit dieser Kraft kommt er in dein Leben hinein. Denn dieser Herr denkt an uns und segnet uns. Gott ist nicht nur ein heiliger Gott in einem fernen Himmel, so eine unpersönliche Macht, die durch die Schöpfung irgendwie wabert, sondern die Bibel, Gottes Wort, Altes Testament, Neues Testament offenbaren uns, Gott ist ein persönlicher Gott, der an unserem Leben teilhaben möchte, der wieder unser Vater werden möchte, der in unserem Alltag segnend eingreifen möchte. Der Herr denkt an uns und segnet uns. Wie gut tut es uns, wenn ein Mensch, ein Bekannter, nur schon alleine von sich aus zu uns sagt, ich denke an dich. Na, wir erzählen, boah, wir stehen vor der Prüfung. Und wir haben es zwar gelernt, aber wir kriegen den Stoff nicht in die Birne. Und ich weiß nicht, was das alles werden soll, jetzt morgen oder nächste Woche oder wann ich dann dran bin, diese Prüfung zu schreiben. Wie soll das nur alles werden? Wie gut tut es dann, wenn dann einer kommt und sagt, hör mal, ich denke an dich. Oder wenn einer sogar sagt, ich bete für dich. Wann bist du denn morgen dran? Ja, morgen um 9. Ich bete zu der Zeit für dich. Ich denke an dich. Ich bin bei dir. Das tut hier ein Mensch. Hier aber wird noch was viel Größeres gesagt. Hier verspricht uns die Bibel, dass der allmächtige Gott des Himmels, dieser ewige Herr, von dem wir eben so vieles gehört haben, dass er an uns denkt und dass er an unserem alltäglichen Leben teilnimmt und dass er uns darin segnen möchte. Und wisst ihr, genau das ist ja auch eine ganz wichtige Botschaft des Abendmahls, das wir miteinander feiern. Gott bleibt eben nicht im Himmel, weit weg von uns Menschen, obwohl er das könnte. In Jesus Christus tritt er heraus aus der Ewigkeit hinein in unsere Geschichte. In die Geschichte der Menschheit, die Geschichte von uns, die wir über diese Welt laufen. Heraus aus der Abgeschiedenheit der Ewigkeit, hinein in dein Leben, in dein Erleben. Er tritt sogar heraus aus seiner vollkommenen Heiligkeit und wird zur Sünde für mich. Und dort am Kreuz von Golgatha wird Gott von Gott verlassen, um uns wieder zu begegnen, um uns als Freunde zu gewinnen, um uns, um dich, um mich als seine Kinder zu adoptieren um segnend und lebensspendend und heilend in unser Leben einzugreifen und uns zu begleiten. Dieser Gott möchte mit uns leben. Was könnte uns dankbarer stimmen als das? Dieser Gott möchte mit uns durch unser Leben gehen. Was könnte uns mehr Gelassenheit geben als das? Amen.